Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich mir den Marc zu Gast eingeladen, der schon einer Vielzahl an Zuschauern bekannt sein sollte durch das Bitcoin Hotel in Prinzess in Plochingen. Herzlich willkommen, Marc.
Hi Panzer, ich freue mich hier zu sein und bin gespannt, was wir heute Spannendes besprechen.
Ja, lass uns doch einfach mit der Geschichte vom Bitcoin Hotel loslegen. Du hast sie bestimmt schon 100-mal erzählt. Du hast ja auch schon einen YouTube-Kanal mit über 650 Videos und du hast schon ganz viele Interviews gemacht und bist auch auf Twitter aktiv. Aber für diejenigen, die es noch nicht kennen, magst du vielleicht erstmal ganz kurz erzählen, wie ist es zu der Hotelgeschichte gekommen und dass ihr bei euch im Hotel in Plochingen alles in Bitcoin anbietet?
Genau, ganz kurz, um euch abzuholen. Das heißt, wir haben das erste Bitcoin-Hotel der Welt. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man kann hier mit Bitcoin bezahlen. Es finden ganz viele tolle Events statt. Du warst auch schon zu Besuch. Es gibt Bitcoin-Themenräume, es gibt sogar Bitcoin-Cappuccino. Das heißt, wir wollen wirklich hier den Leuten Bitcoin angreifbar, anfassbar machen, dass du quasi auch Bitcoin nicht nur irgendwie so theoretisch verstehst, sondern dass du vielleicht auch verstehst, okay, da gibt's Leute, die das wirklich auch in der realen Welt benutzen, die sich da vielleicht treffen, drüber philosophieren. Zusätzlich haben wir jetzt noch unseren YouTube-Kanal gestartet und der läuft auch ziemlich cool, wo wir einfach täglich Videos raushauen zu den aktuellen Geschehnissen bei Bitcoin, aber auch Interviews, Straßenumfragen und viele andere spannende Dinge.
Wann hat die ganze Geschichte angefangen oder was war deine persönliche Motivation dahinter? Wie ist alles dazu gekommen? Ab wann ging es los?
Ja, schwierig so ganz genau zu sagen, jetzt genau an dem Punkt hat es angefangen, weil oft ist es ja so, auch bei Bitcoin ist es ja nicht so, dass du jetzt auf einmal zack im Bett liegst und aufwachst, boah, Bitcoin to the moon, jetzt geht's ab, sondern es ist ja meistens so ein Prozess und ich würde sagen, das Bitcoin Hotel gibt es jetzt so seit 2 Jahren knapp in der Form, davor war es einfach ein klassisches Hotel und auch bei mir persönlich, klar, das hat irgendwann mal 2018, 2019 so langsam angefangen und dann hat man sich halt immer weiter reingesteigert, man hat immer gesehen, okay, das ist so ein faszinierendes Thema und irgendwann kommt man dann halt zu dem Punkt, dass man vielleicht sein ganzes Leben Bitcoin dedicaten will, dass man sagt, okay, man hat sein Business drauf optimiert, vielleicht sein Portfolio drauf optimiert, vielleicht auch seine Denkweise drauf optimiert und Bitcoin ist halt einfach auch wirklich so ein bewusstseinsveränderndes Tool, wo nicht nur einfach ist, okay, da beschäftigt man sich jetzt mal ein bisschen damit wie Aktien und so. Bitcoin ist halt so ein weitreichendes Thema, was das Potenzial hat, unsere Welt zu einem besseren Platz zu machen. Und deshalb ist es halt ultimativ faszinierend, wie tief der Kaninchenbau überhaupt ist und was es da alles für Facetten zu erkunden gibt.
Ja, ich muss auch sagen, mir fällt das auch immer tatsächlich schwer, einen genauen Zeitpunkt zu nennen, wo es losgegangen ist. In Büchern liest sich das auch immer wieder. Da sagen so viele Leute schreiben, ja, ich bin darüber schon relativ früh informiert worden und dann habe ich irgendwie dieses Thema 2-3 Jahre ignoriert und dann kam es doch wieder zurück und meistens natürlich mit dem Bullenmarkt, der dann irgendwie steigt und so weiter. Ja, wahrscheinlich haben wir die ganze Geschichte alle auf eine etwas ähnliche Art und Weise erlebt. Und jetzt in der Praxis, also sag ich mal so, beim Bitcoin kann man sich sehr, sehr viel theoretisch informieren und man kann das Ganze auf eine gewisse Art und Weise praktisch leben, dass man nicht nur eine digitale Zahl mit Candles und Kursen irgendwie verfolgt, weil das kann man ja bei Aktien, Immobilien und dem ganzen anderen Kram auch machen. Aber dieses ganze Merchandise, dieses ganze Drumherum, diese Bezahlmethode, den kleinen Hodler hast du im Hintergrund stehen und so weiter und so fort. Das ist alles eine Art und Weise, das macht für mich den gigantischen Unterschied zu, das ist ein Store of Value in irgendeinem, also ein tatsächlicher Store of Value natürlich schon, aber etwas, womit ich was ich tatsächlich benutzen kann. Und das macht natürlich einen gigantischen Unterschied, ne? Und ich mag dieses Drumherum auch. Und wie leicht ist es bei euch so gefallen, dass ihr euren normalen Hotelbetrieb zu einem Schrein für Bitcoin umgewandelt habt?
Ja, ich sag mal, das ist halt auch wieder ein Prozess. Und das Ding ist ja auch, ich bin ja hier nicht allein im Hotel. Es ist ja noch meine Schwester, meine Mutter und so am Start. Du musst die halt auch irgendwie an Bord bekommen. Aber das war halt in dem Fall relativ leicht. Und im Endeffekt ist es halt einfach so, du hast 2 Möglichkeiten. Adopt or have fun staying poor. Und das gilt nicht bloß für unser, das gilt nicht nur für unser Hotel, sondern es gilt für jedes Individuum, für jede Familie, für jeden Nationalstaat, für jedes Unternehmen. Das heißt, du wirst in Zukunft wirklich die Wahl haben, hey, passe ich mich hier an Bitcoin an oder ich werde einfach verarmen im Vergleich zu allen Leuten, die sich gegenüber Bitcoin anpassen. Weil wir können einfach mal das Beispiel durchgehen. Okay, du bist ein Individuum und bist auf dem Bitcoin-Standard, dann merkst du, okay, deine Preise im Supermarkt werden auf einmal nicht immer teurer, sondern alles wird einfacher, alles wird billiger. Das Gleiche gilt auch als eine Unternehmung. Wenn du auf einem Bitcoin-Standard lebst und einfach deine Ersparnisse in Bitcoin hast, dann bist du viel, viel profitabler im Vergleich zu einem Unternehmen, das einfach seine Ersparnisse irgendwie in Anleihen parkt oder so, wie das teilweise Apple und Facebook so machen. Die haben da wirklich Milliarden Sheets von, ja, im Endeffekt negativ verzinsten Anleihen, die einfach nur dahin schmilzen, wo einfach die Inflation das Geld auffrisst. Und wenn wir einfach dann mal MicroStrategy oder Bitcoin-Unternehmen dagegen stellen, die haben halt hier Balance-Sheets, die wo quasi immer weiter aufwerten. Und egal, ob du hier wirklich als Einzelperson unterwegs bist oder als Individuum, du hast in Zukunft im Endeffekt zwei Möglichkeiten, adopt or have fun staying poor.
Das ist, also ich möchte sogar noch ein bisschen darüber hinausgehen von dem, was du gerade gesagt hast, denn was mir immer wieder, also ich meine, ich lese ja viel teilweise technische Bücher, die sich damit beschäftigen, wie dann zum Beispiel in einer Depression, also noch kurz davor, da steigen die Zahlen und alles sieht wunderbar auf dem Zettel aus, aber wenn du dich draußen umschaust und eine ähnliche Situation, finde ich, erleben wir gerade, dann merkst du, ja, die Dinge werden knapp und irgendwie läuft das Unternehmen nicht richtig, die haben alle Probleme und so weiter und so fort. Das sind Zahlen, die einem präsentiert würden und Bitcoin schafft da in einer gewissen Art und Weise eine Form von Realität, oder? Wie sagen Bitcoiner immer so schön, ein Bitcoin ist ein Bitcoin, ne? Und
Guck mal, das ist, hier gibt's die Bitcoin-Matrix-Frille. Das heißt, Bitcoin ist wirklich wie so eine. Das heißt, wenn du hier quasi durch Bitcoin die Welt betrachtest, ist es wie wenn du auf einmal wieder klar sehen kannst. Weil Bitcoin macht halt im Endeffekt das sichtbar, was man sonst nicht sieht. Wir haben im Endeffekt technologischen Fortschritt. Es macht gar keinen Sinn, dass jedes Jahr die Häuser teurer werden. Warum werden die Häuser teurer? Weil die Leute im Endeffekt nicht darin wohnen, um quasi einfach drin zu wohnen, sondern da im Endeffekt die Häuser kaufen und drin zu spekulieren, weil unser Geld kaputt ist. Und dann sehen wir einfach so Dinge nicht, wie dass wir einfach eine technologische Deflation im Endeffekt haben. Das heißt, normalerweise müsste alles, dein Computer müsste billiger werden, dein Smartphone müsste billiger werden, dein Haus müsste billiger werden, aber trotzdem.
Also bei technischen Sachen würde ich sogar sagen, das ist der einzige Punkt, wo das noch teilweise erfolgt. Ne? Bei in Video haben man vor kurzem gesehen, hat kurstechnisch nochmal Bitcoin überholt. Ja, weil Grafikkarten halt diesem Prinzip der Mikroprozessortechnologie noch unterliegen. Die sind tatsächlich ein klein wenig schneller mit der technischen Entwicklung, wodurch wir ein deflationäres System haben. Aber ansonsten ist das fast in nichts mehr der Fall, ne?
Und das nächste ist halt auch, und das nächste ist halt, so wie du schon sagst, die Leute machen dann im Endeffekt Bilanzbetrug mit sich selber. Das heißt, du denkst, du bist der Mega-Investor, weil auf einmal geht in deinem Portfolio, ist jedes Jahr eine Null dahinter mehr dran. Dein Umsatz im Unternehmen steigt immer weiter. Aber was du halt vergisst, wenn du das mal inflationsbereinigt betrachtest oder wenn du das einfach mal in Gold bemischst oder in Bitcoin oder in irgendwas, was eine gewisse Knappheit hat, dann merkst du, hey, scheiße, ich werde gar nicht immer reicher. Die Nullen werden zwar immer mehr hinten dran an meinem Portfolio, aber kaufkraftbereinigt habe ich hier im Endeffekt gar nichts wirklich gewonnen. Das heißt, das macht wirklich Bitcoin hier wieder sichtbar, weil okay, du kannst jetzt Bitcoin als Sparvehikel benutzen, du kannst aber auch Bitcoin als den neuen Denominator oder die neue Hurdle Rate benutzen. Und wenn du einfach quasi hier Bitcoin als deine neue quasi risikofreies Investment nimmst und quasi andere Investments im Verhältnis zu Bitcoin hinstellst, dann merkst du einfach, hey, alles wertet gegenüber Bitcoin ab. Immobilien, Gold, Silber, Aktien. Und wenn ich jetzt hier irgendwie dann ein Aktienportfolio habe und es geht halt immer weiter hoch, dann ist es halt sehr, sehr verfälschlich. Und das, was auch du schon immer angesprochen hast, die Aktienwerte gehen immer weiter hoch, aber wir merken in unserer Gesellschaft, hey, so gut läuft's wirklich gar nicht. Es gibt überall Probleme, überall Brandherde. Die Leute, die fallen sich gegenseitig schon in die Haare, weil auf einmal muss man einen zweiten Job, einen dritten, einen vierten Job annehmen und man kann trotzdem den Lebensstandard nicht halten. Dann tut man sich noch, in Amerika sind, glaube ich, die Kreditkartenschulden gerade auf einem All-Time-High. Das heißt, die Leute holen sich quasi Konsumentenkredite und so weiter, nur um ihren Lebensstandard zu halten. Und das ist halt auch ganz, ganz gefährlich. Das nennt man eigentlich auch so einen umgedrehten Marktcrash. Das heißt, wir haben keinen Crash, wo quasi einfach die Aktienwerte zack um 50% runtergehen, sondern die Aktienmärkte gehen immer weiter hoch, neue All-Time-Highs, neue All-Time-Highs, neue All-Time-Highs, aber es ist trotzdem so eine Art Crash, weil wir uns für das immer steigende Aktienportfolio im Endeffekt gar nichts mehr leisten können. Das heißt, wir werden quasi, sag ich mal, gerugpullt oder gescammt, obwohl die Aktienmärkte nach oben gehen. Wir merken es aber halt nicht, weil wir quasi hier einen falschen Denominator haben. Wenn wir das wirklich hier wieder in Bitcoin bepreisen würden, in Bitcoin bemessen, dann werden wir sehen, hey, so gut sind die Wirtschaftsdaten gar nicht, so geil ist es gar nicht. Auch wenn wir mal gucken, Rekordverschuldung, irgendwie mit einem Dollar, der wo gedruckt wird, kann vielleicht nur 0,25 Cent irgendwie neues Wirtschaftswachstum oder sowas generiert werden. Und wir müssen quasi immer noch mehr Geld drucken, um nur irgendwie krampfhaft noch irgendwie Wirtschaftswachstum zu generieren. Wenn wir das auch inflationsbereinigt anschauen, dann merken wir, hey, nicht nur die Preise sind manipuliert, nicht nur unsere eigenen Portfolios sind manipuliert, sondern auch die ganzen Wirtschafts- und Wachstumsprognosen. Das ist alles im Endeffekt eine große Manipulation und Bitcoin macht das halt wieder sichtbar.
Ja, ja, absolut, absolut. Ich finde gerade an dieser Stelle sogar noch so interessant, das wird manchmal Bitcoin dann vorgeworfen, wenn Bitcoin immer seine gewaltige Volatilität hat und stark im Preis ansteigt oder auch mal wieder fällt, dann werfen die Leute das Bitcoin vor, obwohl es ja die Rechnung in Euro ist, die man im Grunde genommen heranführen müsste, wie Bitcoin berechnet wird. Und da denke ich mir dann auch jedes Mal, die Bitcoiner interessiert der Kurs und der Preis gar nicht. Ich meine, natürlich arbeiten wir jetzt noch in Fiat-Geld. Mit anderen Worten, natürlich brauchen wir Euro, um Bitcoin zu kaufen. Zumindest noch verdienen die meisten Leute von uns, wenn sie nicht gerade Softwareprogrammierer sind oder sowas und direkt schon im Bitcoin-Space arbeiten können, ihr Geld auf eine Art und Weise, dass sie das Ganze noch in Bitcoin eintauschen können. Dementsprechend ist der Kurs durchaus schon wichtig. Aber ich finde halt nicht als Preisbemessung, oder wie siehst du das?
Ja, also der Kurs ist schon auch wichtig, weil im Endeffekt hat hier Satoshi Nakamoto eine Number-Go-Up-Technologie kreiert. Das ist ja auch das Faszinierende, weil da kommen ja auch die Leute wirklich zu Bitcoin. Wie wir haben es vorher schon besprochen, seid mal ehrlich, ihr zu Hause, wer ist alles über den Bitcoin-Preis zu Bitcoin gekommen? Ja, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Das heißt, wir haben quasi die Rakete, die immer weiter nach oben steigt und dann haben wir halt auch die Zyklen. Das ist auch die Volatilität, die du schon angesprochen hast. Und das ist beides sehr, sehr wichtig. Der Bitcoin-Preis genauso wie die Volatilität. Und das Krasse ist halt hier, wenn wir mal gucken, Volatilität ist ja auch Lebendigkeit. Und in unserem klassischen Finanzsystem gibt's halt keine Volatilität, weil wenn irgendwie der Aktienstock, wenn die Aktie zu arg steigt oder zu arg sinkt, dann wird einfach der Aktienhandel ausgesetzt und so weiter. Das heißt, wir probieren krampfhaft die Volatilität rauszunehmen oder wenn ein Unternehmen im Endeffekt pleite ist, wenn es einfach quasi gegen Null gehen müsste vom Kurs, dann wird einfach Geld gedruckt und mit billigen Krediten wird quasi das System auf Pump aufrechterhalten. Das heißt, die Volatilität ist hier ein sehr, sehr großer Faktor bei Bitcoin. Und dann haben wir immer die Bullen- und die Bärenmärkte. Und in den Bullenmärkten sehen wir dann halt immer, wenn Bitcoin Momentum aufnimmt, dann kommen halt ganz, ganz viele Leute neu zu Bitcoin. Und das ist halt was sehr, sehr Wichtiges, weil die Leute werden quasi da abgeholt, wo sie sind. Die Leute sind nicht bei Freedom Technology oder bei zensurresistentem Geld. Die Leute, die wollen im Endeffekt Kohle machen, sie wollen ein Lambo fahren, sie sind im Endeffekt in ihrer Gier und da werden sie genau bei Bitcoin getriggert, weil die sehen dann, okay, boah, Bitcoin jetzt wieder um 200% gestiegen, alle drehen wieder durch, der Freund hat Bitcoin hier, alle reden über Bitcoin und dann kommen die Leute zu Bitcoin direkt in den Bullen-Szenarien, in den Bullenmärkten, dann steigt der Bitcoin-Preis, dann kommen noch mehr Leute zu Bitcoin, dann steigt Bitcoin noch weiter, dann gibt es wieder so eine Euphoria und was wir dann immer sehen, es bleiben dann vielleicht so 50%, 40%, 30% der Leute, die bleiben dann auch in dem Bärenmarkt, die kriegen dann auch vielleicht keine Panik, sondern die machen dann ihre Hausaufgaben, die gucken dann vielleicht hier, die abonnieren deinen Channel, die abonnieren vielleicht unseren Channel, die lesen was über Bitcoin. Das heißt, die werden dann zu Hardcore-Hodlern, die verstehen dann, hey, Bitcoin ist begrenzt, es macht gar keinen Sinn, meine Bitcoin mehr zu verkaufen für Papiergeld, das einfach aus dem Nichts gedruckt werden kann. Das werden dann die neuen Hardcore-Hodler und die neuen Hardcore-Hodler sind dann quasi das Fundament von dem nächsten Bullenmarkt, weil das ist auch das, was wir immer ganz oft vergessen. Wir denken, okay, jetzt gibt's irgendwelche Preistreiber, Donald Trump, Zinssenkungen oder whatever, aber der krasseste Preistreiber bei Bitcoin sind halt im Endeffekt die 80% Langzeithodler, die ihre Bitcoin vermutlich gar nicht verkaufen werden. Michael Saylor wird bestimmt seine Bitcoin nicht verkaufen. Okay, wenn der Preis hoch genug ist, irgendwelche Leute werden immer schwach. Aber wir haben halt einfach bei Bitcoin den krassen Effekt, dass es hier wirklich ein massives Fundament von Langzeithodlern gibt, die so fundamental von Bitcoin überzeugt sind, die auch nicht mehr zurück in Euros tauschen wollen, sondern die hier wirklich Freedom-Go-Up-Technologie haben, die Number-Go-Up-Technologie haben und die vielleicht auch hier in Bitcoin ein Part von einer besseren Welt sehen und einfach sagen, okay, hey, ich will hier keinen Krieg mehr finanzieren mit meinem Geld, ich will hier keine Schandtaten mehr finanzieren mit meinem Geld, sondern ich will hier wirklich die Vision von Satoshi vollenden. Und im Endeffekt, Bitcoin ist ja auch eine friedliche Revolution. Alles, was wir machen müssen, Bitcoin kaufen, Bitcoin hodeln, Geld aus dem klassischen Fiat-System rausziehen und in ein faires, transparentes Geldsystem rüberbringen.
Und ich würde noch hinzufügen, es ist inzwischen auch gar nicht mal mehr so nötig, seine Bitcoin dann in Euro wieder zu verkaufen, so wie du es gerade gesagt hast, weil ich inzwischen schon mehr als genügend Produkte in Bitcoin selbst kaufen kann. Ne? Wir haben inzwischen schon ein Satoshis Kleinanzeigen. Schöne Grüße an JJ an dieser Stelle. Wir haben schon einen Shop im Bit. Schöne Grüße an Lawrence an dieser Stelle. Ich war jetzt am vergangenen Wochenende auf dem Meetup Meisterschaften-Turnier im Saarland und habe mein Zelt von Shop im Bit gekauft. Also wir sind eigentlich schon ziemlich nahe da dran, dass man in Bitcoin leben und da drin auch arbeiten kann und Produkte da drin verkaufen kann. Klar, es ist noch an allen Ecken und Enden sind irgendwelche Zulieferer da drin. Ich wollte nur jetzt anmerken, dass ich noch zusätzlich den feinen Unterschied mache zwischen, ich verkaufe Bitcoin an irgendeiner Börse für Fiat-Geld, also Euro, Dollar, schlag mich tot, um dieses Geld dann wieder zu benutzen, um tatsächlich im Supermarkt einkaufen zu können, oder ich benutze meine Bitcoin. Die Bitcoin bleiben aber im Bitcoin-Space, um damit Shops innerhalb von anderen Leuten im Bitcoin-Space für Güter und Dienstleistungen zu bezahlen, wie zum Beispiel bei dir vor Ort in Plochingen. Und ja.
Genau, das ist nochmal eine wichtige Unterscheidung, weil das ist ja auch das Ding, ganz oben im White Paper steht, allererster Satz, Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Aber man muss schon sagen, man muss das schon auch realistisch einschätzen. Ich bin da auch relativ blind reingegangen und klar, wir akzeptieren hier auch Bitcoin-Zahlungen. Es hat viele Vorteile, Instant Settlement, keine Zentralbanken, keine Banker dazwischen und so weiter. Aber von der Zahlungsfunktion sind wir schon noch relativ weit entfernt, wenn wir mal ehrlich sind. Wir sind halt momentan noch bei dem Store of Value. Das ist halt auch das, was gerade an der Wall Street abläuft mit BlackRock, mit den ETFs und whatever. Da müssen wir ja quasi erstmal so weit gehen, dass die Leute überhaupt ihre eigenen Keys halten. Die Leute sind ja jetzt teilweise auch mit den Bitcoin-ETFs, da ist halt jetzt leicht, okay, hier in meinem Portfolio drücke ich einfach auf Buy und dann habe ich so ein Bitcoin-ETF und so. Das sind ja so verschiedene Adoptionsstufen. Es geht ja erstmal darum, den Leuten überhaupt Selbstverantwortung, Selbstverwahrung beizubringen, dass die Leute auch ihre eigenen Keys haben. Und dann in der nächsten Stufe kann auch die Zahlungsfunktion weiter fortschreiten. Und in der letzten Funktion wäre dann auch wirklich der Denominator. Und das Schöne ist ja, das ist auch ein individueller Prozess, weil jeder kann quasi die drei Stufen für sich jetzt schon durchgehen. Es gibt verschiedene Leute, zum Beispiel manche Leute, die haben es schon komplett durchgespielt, die bezahlen alles in Bitcoin. Und wenn man nichts mit Bitcoin bezahlen kann, dann benutzen sie halt Bitrefill oder irgendwas anderes. Mhm. Dann gibt es auch Möglichkeiten, wie man quasi hier selbst beim Rewe oder so mit Bitcoin potenziell über einen Umweg zahlen kann. Der letzte Schritt wäre dann quasi, wenn du einfach quasi auch wie ein Bitcoiner denkst, auf einem Bitcoin-Standard die Dinge in Bitcoin bepreist. Aber das sind halt so Phasen und momentan sehe ich halt das Allerwichtigste, dass wirklich Bitcoin massiv viel Kapital aufzieht. Dass wirklich hier, kann man jetzt auch über die Bitcoin-ETFs und so weiter streiten und so, aber die bringen einfach massiv Kapital in Bitcoin und Bitcoin ist halt schon auch das schwarze Loch, das potenziell die monetären Premiums von anderen Assetklassen abziehen kann. Zum Beispiel ziehen wir mal ein paar Milliarden von Aktien oder müssen wir eigentlich höhere Nummern, nicht Milliarden, sondern Billionen, ziehen wir mal ein paar Billionen aus dem Aktienmarkt, ein paar Billionen aus dem Immobilienmarkt, ein paar Billionen aus dem Anleihenmarkt, weil hier auch die ganzen Assetklassen sehr, sehr aufgeblasen sind. So wie wir vorher schon gesagt haben, die Leute, die sparen in Immobilien nicht, weil das irgendwie geil ist, sondern weil unser Geld kaputt ist. Die Leute sparen teilweise im Anleihenmarkt in Anleihen, die negativ real verzinst sind. Der ganze Anleihenmarkt ist im Endeffekt ein riesengroßer Scam. Das ist eine große Scam-Maschine, die da läuft. Die Leute realisieren es aber nicht, weil die immer noch denken, okay, ich bekomme da 3% Rendite für die amerikanische Staatsanleihe. Wenn aber wirklich die reale Inflation, und wir reden nicht hier von den irgendwie 6 oder 5%, was die offiziell deklariert ist, sondern die reale Inflation 10 oder 20%, schaut mal in den Supermarkt, die Preise sind nicht um 2% teurer geworden, so wie das die EZB sagt, sondern die Preise im Verhältnis zum letzten Jahr haben sich teilweise verdoppelt im Supermarkt. Die reale Inflation, vor allem die Asset Price Inflation, ist Minimum 10%. Und wenn wir dann einfach hier 3% für eine Staatsanleihe bekommen, dann verlieren wir halt einfach hier massiv Geld. Und das ist das, was die Leute noch verstehen müssen. Und das wird auch in Zukunft viel Kapital zu Bitcoin bringen. Es gibt immer mehr Leute, die jetzt wirklich umschwenken. Wir haben es bei Larry Fink gesehen. Jetzt ist zum Beispiel heute noch, von JP Morgan, der CEO Jamie Dimon, hat jetzt noch gesagt, okay, hat jetzt vielleicht seine Meinung doch geändert, vielleicht ist Bitcoin doch nicht so schlecht. Und das wird jetzt bei ganz, ganz vielen Leuten noch passieren. Wir haben zum Beispiel, gibt es Gerüchte, dass Michael Dell jetzt voll in Bitcoin einsteigt. Wir haben Michael Saylor, wir haben Milliardäre, Millionäre, wir haben Unternehmer, wir haben Nationalstaaten und so weiter, die alle anfangen, so langsam sich für Bitcoin zu öffnen. Und das macht halt einfach auch nur Sinn, weil Bitcoin halt einfach hier die überlegene Asset-Klasse ist. Klar, man kann immer noch sagen, ich habe noch ein paar Immobilien oder ein paar Häuser und so weiter. Aber es ist halt im Endeffekt wie, wenn ich sage, okay, wir haben jetzt hier die Lösung für Informationsübertragung gefunden. Wie zum Beispiel, früher haben wir halt einfach die Post benutzt zur Informationsübertragung oder haben wir Rauchzeichen benutzt. Und irgendwann haben wir einfach die technologischen Mittel gehabt, dass wir das Internet so weit hatten, dass quasi Informationsübertragung instant möglich war. Und da kann man jetzt auch das Gleichnis ziehen und kann sagen, okay, bei Bitcoin haben wir jetzt die Lösung für einen optimalen Wertespeicher gefunden. Früher haben wir halt im Endeffekt Aktien benutzt, Immobilien, Staatsanleihen. Und das hat auch alles irgendwie einigermaßen funktioniert. Aber es hatte halt nicht alle Eigenschaften, die ein guter Wertspeicher braucht. Und Bitcoin hat hier jetzt halt alle Eigenschaften, die ein guter Wertspeicher braucht. Es ist transportierbar, es ist stückelbar, es ist absolut begrenzt, nicht relativ begrenzt, so wie andere Güter. Es ist verifizierbar. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt alle guten Eigenschaften kombiniert. Es ist dazu noch zensurresistent, 24/7, im Endeffekt zugänglich. Es ist ja ein transparentes Netzwerk. Das heißt, niemand kann ausgeschlossen werden. Wir haben jetzt im Endeffekt alle Eigenschaften und alles, was es jetzt noch braucht, um die Adoption quasi aufs nächste Level zu bringen, ist im Endeffekt Zeit. Die Leute müssen das verstehen. Und vielleicht muss auch der Schmerz noch größer werden, dass die Leute merken, hey, shit, der Immobilienmarkt ist vielleicht doch nicht so geil, wie man denkt. Hey, der Anleihenmarkt ist vielleicht doch nicht so geil, wie man denkt. Die Inflation, jetzt merke ich es richtig. Jetzt haben wir hier vielleicht schon teilweise hyperinflationsartige Szenarien. Wir sehen das teilweise in Drittländern. Und das ist wahrscheinlich, muss man kein Crash-Prophet sein, um zu sehen, dass vielleicht sowas potenziell auch mal auf den US-Dollar oder auf den Euroraum zukommen könnte, wenn hier die Staatsverschuldung so weitergeht. Das heißt, das sind im Endeffekt alles Tendenzen, die hier das ultimative Bull-Szenario für Bitcoin ermöglichen.
Dieses Prinzip, was du gerade angesprochen hast, auf der einen Seite brauchen wir noch ein bisschen Zeit, um Leuten Bitcoin näher zu bringen, um es ihnen zu erklären. Und auf der anderen Seite, der Schmerz muss größer sein, damit die Leute quasi aus einer Form des natürlichen Zwangs diesen Übergang machen müssten. Das ist auch etwas, worüber ich gerne und oft diskutiere. Es bleibt am Ende des Tages natürlich eine Meinungsfrage, weil jeder ist da individuell und hat seine Perspektive drauf. Aber was würdest du sagen? Weil es ist ja fast so ein bisschen gegensätzlich, ne? Muss der Supercrash eintreten, bei dem du mit deinen Euros, die du verdienst, im Supermarkt merkst und beim Mietzahlen und beim Strompreis und so weiter, ich komme hier hinten und vorne nicht mehr parat und deswegen suchen sich die Leute nach einer Alternative? Oder denkst du, naja, solange der Bitcoin-Preis, für den ich kaufen kann, noch weiter steigt, werden wir es schon schaffen, mehr als genügend Leute diese Transformation zu ermöglichen? Und denkst du, Gier oder Schmerz ist das relevantere Motiv für die Leute, sich mit Bitcoin zu beschäftigen? Ich meine, ist eine Meinungsfrage, es gibt kein richtig oder falsch, ne?
Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn wir mal schauen, die letzten Jahre war halt das Narrativ im Endeffekt, zumindest hier in unserer westlichen Welt, immer Gier. Da ist niemand zu Bitcoin gegangen, weil er gesagt hat, okay, scheiße, der Euro ist jetzt hyperinflationiert. Ja. Aber das Ding ist halt, wenn wir mal schauen, die Schuldenstände, wir haben jetzt zum Beispiel in den USA, und ich schaue eigentlich immer in die USA, was der Euroraum macht, ist eigentlich relativ irrelevant. Okay, die haben jetzt die Zinsen gesenkt, aber wirklich, was hier Christine Lagarde macht, die stellt sich immer so hin, wie wenn die hier irgendwas zu sagen hätten. Aber im Endeffekt haben die wahrscheinlich nahezu gar nichts zu sagen. Die ganze Welt schaut auf Jerome Powell, die ganze Welt schaut in die USA. Was passiert in den USA? Und wenn wir einfach mal schauen, die USA hat jetzt eine Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, sind, glaube ich, so 122% oder sowas. Da gibt es auch historisch immer so eine Marke ab 125%. Wenn das ein Staat erreicht hat, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass im Endeffekt denen das Ding um die Ohren fliegt, war dann, glaube ich, bei 97% oder sowas oder 98%, irgendwas in die Richtung. Okay, jetzt kann man sagen, Japan hat eine Staatsverschuldung von über 200% und da passiert trotzdem nichts. Aber das sind halt immer die MMT-Argumente, wenn wir halt schauen, da passiert halt nichts, solange bis dann halt doch was passiert. Und das sehen wir halt jetzt auch in Japan. Das heißt, der Yen ist im Endeffekt momentan wirklich sehr, sehr unter Bedrängnis. Und was halt jetzt passiert, nicht nur der Yen ist unter Bedrängnis, sondern auch der US-Dollar ist extrem unter Bedrängnis. im Endeffekt hat hier Biden wahrscheinlich das K.O. für den US-Dollar eingeleitet, indem er hier wirklich die russischen Assets eingefroren hat und jetzt mit den Zinszahlungen von den russischen Assets, glaube ich, sogar noch den Ukraine-Krieg finanzieren will, so wie ich das richtig verstanden habe. Und daraufhin hatten sich China und andere Länder extrem abgewandt vom US-Dollar, weil wenn die das mit Russland machen können, einfach fremde Assets einfrieren, dann können die das auch mit China machen, dann können die das auch mit anderen BRICS-Währungen machen. Das heißt, die USA hat hier im Endeffekt jetzt ein Vertrauensproblem. Das heißt, Leute auf dem globalen Markt stoßen jetzt US-Staatsanleihen ab. Gleichzeitig hat die USA im Endeffekt ein riesengroßes Ponzi-System am Laufen, weil sie jetzt quasi neue Schulden machen, um alte Schulden abzubezahlen. Das ist auch das, was zum Beispiel Ray Dalio die erste Phase von der Hyperinflation betitelt. Das heißt, wenn ein Staat anfängt, neue Schulden machen, um alte Schulden abzubezahlen. Mittlerweile sind die Zinszahlungen in den USA höher als das Militärbudget jährlich für die USA. Und das wird in den nächsten Jahren exponentiell steigen. Ich glaube, in den letzten, die USA hat jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie hoch die Zinszahlungen sind, aber das auf jeden Fall wird sich das in den nächsten 2-3 Jahren nochmal verdoppeln. Und wenn wir das uns mal anschauen, das sind, ich habe es mal ausgerechnet, das sind 200.000 US-Dollar, wo quasi auf der Schuldenuhr alle 2 Sekunden die Schulden nochmal on top draufgehen. Das heißt, alle 2 Sekunden 200 US-Dollar. Oder man könnte auch sagen, jede Sekunde 100 US-Dollar. Das könnt ihr euch im Endeffekt so vorstellen, wie wenn alle 2-3 Sekunden wird einfach ein Lambo ins Meer reingeschmissen. Zack, zack, alle 2-3 Sekunden.
Das ist ein guter Vergleich. Ja.
Ja.
Absurd, und wenn man sich das nur vorstellt, ja.
Ja, und jetzt pass auf, und das ist halt das Ding. Das heißt, die USA hat quasi interne Probleme, dass sie quasi ihr Ponzi-System, ihr schuldenbasierendes System weiter aufrechterhalten müssen. Und dazu brauchen sie niedrige Zinsen. Weil wenn die Zinsen zu hoch gehen, dann können sie sich quasi die Staatsverschuldung nicht mehr leisten. In Europa ist das sogar noch krasser, weil wir hier eine Schuldenunion haben. Wenn hier die Zinsen so arg steigen, dann geht Griechenland, Spanien, Italien und so, die gehen dann alle pleite. Und es sind nicht nur die Länder, sondern es sind dann auch viele Firmen, wie zum Beispiel VW und so weiter. Oder in den USA gibt es auch viele Unternehmen, die dann mit steigenden Zinsen pleite gehen würden. Was passiert jetzt aber? Global gibt es ganz, ganz viele Länder, die US-Staatsanleihen abstoßen. Und wenn die US-Staatsanleihen abstoßen, dann steigt der Zins. Das heißt, wir haben einen höheren Zins, wenn weniger Nachfrage nach US-Staatsanleihen besteht. Und deshalb muss die USA im Endeffekt zwanghaft Käufe für ihre Staatsanleihen finden. Und das machen die im Endeffekt mit verschiedenen Möglichkeiten, indem sie zum Beispiel Pensionsfonds dazu zwingen, dass sie eine Minimumallokation von so und so viel Prozent in Staatsanleihen haben. Und vielleicht wird auch in Zukunft mal sein, dann wird einfach gesagt, okay, jeder Bürger braucht halt jetzt Minimum 2% in seinem Portfolio in Form von Staatsanleihen. Das muss man jetzt so machen. Oder da werden die irgendwelche Mittel finden. Zusätzlich, was halt passiert, wenn es quasi keine Käufer mehr auf dem freien Markt gibt, dann wird einfach im Endeffekt die Gelddruckpresse angeschmissen, dann wird im Endeffekt illegale Staatsfinanzierung gemacht. Das heißt, dann kaufen Zentralbanken die Staatsanleihen, die auf dem freien Markt niemand mehr kaufen wird. Das heißt, die kaufen quasi den ganzen Quatsch auf und dann denkt halt der Markt, okay, cool, das ist ja sehr, sehr gefragt. Und wenn du wirklich mal so Investoren fragst, global sagen jeder, ja, die US-Staatsanleihe, das ist das ultimativ Geilste, was es überhaupt gibt. Aber wenn es so geil ist, warum verkaufen dann so viele Länder US-Staatsanleihen? Und warum muss dann die Fed immer wieder, und das wird auch jetzt in der nächsten Zeit irgendwann wieder krass passieren, wir haben jetzt erste Anleihenkaufprogramme schon gesehen und da wird aber, das sind jetzt noch kleine Anleihenkaufprogramme, aber da wird wahrscheinlich auch in nächster Zeit, könnte ich mir gut vorstellen, wenn nicht dieses Jahr, dann spätestens nächstes Jahr, werden erstens die Zinsen gesenkt, zweitens wird hier wahrscheinlich wieder massiv QE betrieben, dass hier massiv die Staatsanleihen aufgekauft werden, damit einfach der Zins künstlich niedrig gehalten werden kann. Und das ist halt im Endeffekt die große Frage, wie kann hier die USA weiter Nachfrage nach Staatsanleihen kreieren, wenn aber im Endeffekt hier gar keiner mehr das Ponzi-System unterstützen will, wenn die Leute merken, hey, sie haben keinen Bock mehr drauf. Jetzt ist das Nächste passiert. Saudi-Arabien hat sich quasi abgewandt von den USA. Der Petrodollar-Deal ist abgelaufen. Es würde quasi immer Öl in US-Dollars gehandelt und es ist gar nicht in den Nachrichten, in den News gekommen. Auf einmal sagt hier Saudi-Arabien, hey, wir lassen den Petrodollar-Deal auslaufen, kein Bock mehr auf euch. Und das ist halt auch ein Kriegstreiber, weil was haben wir gesehen in der Vergangenheit? Immer wenn sich Leute vom US-Dollar abgewandelt haben, dann gab es irgendwie ein paar Wochen und dann,
nicht mehr lange überlebt.
Und dann war halt der Kopf ab und so weiter. Und das ist halt gerade sehr, sehr spannend, was da geopolitisch abgeht.
Lass mich mal diesen Punkt, den du jetzt gerade genannt hast, nehmen und so ein bisschen versuchen, auf Bitcoin auf den Kopf zu stellen. Den Gedanken habe ich ursprünglich von dir, denn du hast mal aufgeführt, so und so viel müsste jeder Einzelne an Bitcoin haben, wenn wir absolute Gleichverteilung annehmen, ne? Also wenn wir 21 Millionen Bitcoin durch 8 Milliarden Menschen teilen, dann landen wir bei dem Ergebnis 0, 0,02526 oder sowas sollte jeder haben und dann wäre Bitcoin absolut gleich verteilt, was ja vollkommen utopisch ist und super, super viele Bitcoiner haben ja längst viel, viel mehr. Es ist ja nicht wahnsinnig schwierig, 0,0025 Bitcoin zu kaufen und zu halten. Aber jetzt nehme ich mal dein Argument von amerikanischen Staatsanleihen und die ganzen Pensionsfonds und so weiter. Das läuft in Deutschland ja auch nicht anders, ne? Versicherungsgesellschaften werden auch gezwungen dazu, und die sitzen ja auf Millionen und Milliarden, die werden ja auch dazu gezwungen, so und so viel Prozent ihres Anleihenportfolios in sicheren Staatsanleihen zu halten. Wenn das jetzt irgendwann alles einbrechen würde und auf Bitcoin landen würde, sind wir da überhaupt noch bei einem Betrag von, naja, du musst maximal 21.000 Satoshis haben und du bist bereits das, was heutzutage theoretisch ein Millionär wäre? Also, ich meine, mit solchen Gedankenspielen beschäftigst du dich ja viel, ne?
Genau, also das ist eine ultra gute Frage, weil guck mal, was wir jetzt sehen zum Beispiel momentan ist einfach das Nonplusultra, wow, der ist ein Dollar-Millionär. Aber das wird sich in Zukunft ändern. In Zukunft wird das krasse Narrativ sein, wow, der ist ein Holecoiner, der hat einen ganzen Bitcoin. Okay, momentan ist es noch relativ erschwinglich. Momentan sind es halt irgendwie so 60.000, 70.000 US-Dollar. Aber das wird sich ändern. Dann wird irgendwann das Narrativ fallen, dann heißt es nicht mehr, wow, der hat jetzt einen ganzen Bitcoin, sondern wow, der hat jetzt 0,1 Bitcoin. Und dann gehen wir nochmal 10 Jahre voraus, dann wird es heißen, wow, der hat jetzt 0,001 Bitcoin. Und wir können ja wirklich mal das Eskalationsszenario durchgehen, was passiert, wenn sich Bitcoin durchsetzt, und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist definitiv nicht null. Die Wahrscheinlichkeit ist definitiv über null, dass das passiert. Man kann jetzt sagen, okay, Bitcoin schließt auf Gold auf, dann sind wir halt irgendwie bei 600.000, 700.000 US-Dollar. Wir können sagen, okay, Bitcoin schließt an den Immobilienmarkt auf oder zieht das monetäre Premium von Immobilien ab. Das ist so circa 60% in den USA und der Immobilienmarkt ist irgendwie 300 Billionen groß. Das heißt, wenn hier Bitcoin 60% abzieht oder so, dann ist halt hier Bitcoin schon locker 7-stellig, wenn nicht fast schon 8-stellig. Das heißt, das sind ja wirklich Nummern. Da ist halt auch die Frage, okay, wenn hier Bitcoin 6 oder 7, 8-stellig ist, was kann man sich von dem Geld noch kaufen? Weil zusätzlich kommt ja auch die ganze Gelddruckerei noch dazu, die man auch noch in die Gleichung mit reinberechnen muss. Und dann kann man sich halt fragen, okay, wo geht potenziell der Preis hin und wie groß muss dann der Anteil sein, um, sage ich jetzt einfach mal, Wohlstand für Generationen zu schaffen. Und das hängt halt ab quasi auch von deinem Zeithorizont. Das heißt, wenn du zum Beispiel heute richtig gut am Start sein willst, dann brauchst du halt heute noch, sage ich mal, so umgerechnet 1 Million. Das sind halt irgendwie, ja, wie viel sind das jetzt? 10, 14, 15 Bitcoin oder sowas. Das ist halt schon einiges sehr, sehr schwer quasi daran zu kommen. Aber wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Zeithorizont von, sagen wir mal, 10 Jahre und in 10 Jahren steigt halt Bitcoin auf 1 Million, dann reicht es halt im Endeffekt schon, wenn ich jetzt ein Bitcoin habe, dann bin ich in 10 Jahren jetzt auch, sagen wir mal, mit echter Kaufkraft gesehen, bin ich halt in 10 Jahren hier potenziell schon relativ gut am Start. Und wenn wir halt jetzt sagen, okay, Bitcoin steigt in 10 Jahren in reale Kaufkraft gesehen nicht auf 1 Million, sondern vielleicht auf 10 Millionen, dann reicht mir wahrscheinlich heute auch schon 0,1 Bitcoin. Und so kann man das halt quasi ausrechnen, was man da braucht. Das heißt, je nachdem, wie bullish man ist und je nachdem, wie hoch das ja im Endeffekt das Zeitfenster ist. Und dann ist halt die krasse Rechnung im Endeffekt, du hast schon gesagt, wir haben 8 Milliarden Menschen, wir haben 21 Millionen Bitcoin. Wenn wir das durcheinander teilen, dann kommt hier 0,002625 Bitcoin raus. Und das berücksichtigt nicht verlorene Bitcoin, das berücksichtigt auch nicht, dass ganz viele Bitcoin schon verteilt sind. Das ist im Endeffekt einfach nur eine Durchschnittsrechnung. Das heißt, wenn du heute 160 Dollar ausgibst, das sind ca. 0,002625 Bitcoin, dann hast du schon mehr Bitcoin, als der Durchschnittsmensch sich überhaupt leisten kann. Und wenn du jetzt nochmal weitergehst, zum Beispiel, es gibt 60 Millionen Dollar-Millionäre weltweit, es gibt aber nur 21 Millionen Bitcoin. Bedeutet, irgendwann werden die Dollar-Millionäre feststellen, Mist, es gibt gar nicht für jeden von uns ein Bitcoin. Und als Millionär in Zukunft in einem Bitcoin-Standard willst du definitiv einen ganzen Bitcoin haben. Das heißt, hier wird definitiv auch auf der Millionärsseite definitiv FOMO ausbrechen und die Leute werden dir im Endeffekt geben.
Lass mich das erklären. Das wird nicht jeder Zuschauer verstehen. FOMO ist die Abkürzung für Fear of Missing Out. Also, dass du Angst davor hast, dass du nicht mehr rechtzeitig den Preis von Bitcoin bekommst, für den du gern kaufen würdest.
So. Genau, weil das Ding ist halt, der Bitcoin-Preis, der wird halt sehr wahrscheinlich dir irgendwann davonziehen. Das heißt, wenn du halt jetzt quasi deine Bags nicht voll machst, dann irgendwann, wenn halt Bitcoin mal auf 6-7-stelligen Niveaus ist, dann wirst du halt nicht mehr so schnell an einen Bitcoin rankommen. Und dann wandelt sich halt, wie gesagt, das Narrativ nach unten. Dann ist dein Akkumulationsziel halt nur noch 0,1 Bitcoin und dann irgendwann 0,001 Bitcoin. Und das Krasse ist halt, wenn wir mal schauen, zum Beispiel momentan ist es so, dass 450 Bitcoin jeden Tag geschürft werden. Und wenn wir hier mal ausgehen, das ist auch ultra spannend, wir haben 8 Milliarden Menschen wieder, dann bedeutet das, es gibt für jeden Mensch pro Tag 6 Satoshis, die wo du im Endeffekt haben kannst. Das ist im Endeffekt der Durchschnittswert, den jeder Mensch haben kann. Das heißt, wenn du pro Tag 6 Satoshis kaufst, hast du mehr als der Durchschnittsmensch einfach bei einer Gleichverteilung sich überhaupt leisten kann. Und wenn wir jetzt mal 4 Jahre vorgehen, dann sind es nicht mehr 6 Satoshis am Tag, sondern es sind es nur noch 3 Satoshis am Tag. Das heißt, tendenziell, wenn du dir einen Kaffee heute kaufst, könntest du auch sagen, anstatt dass ich mir einen Kaffee kaufe, kaufe ich einfach davon Bitcoin, dann habe ich schon mehr Bitcoin akkumuliert, wie der Durchschnittsmensch pro Jahr anhand der aktuellen Ausschüttungen überhaupt erreichen kann. Und wenn wir jetzt mal gucken, das Krasse bei Bitcoin ist ja, es gibt ja so einen transparenten Ausschüttungsplan. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir anfangen, würden alle 10 Minuten 50 Bitcoin ausgeschüttet, dann in der nächsten Periode, also alle 4 Jahre gibt es immer eine Halving-Periode, da halbiert sich. In der nächsten Periode waren es 25 Bitcoin, dann 12,5 Bitcoin und so weiter. Und jetzt sind wir halt hier bei den 3,125 Bitcoin. Und das halbiert sich dann wieder in circa so 3,5 Jahren oder so. Und wenn wir jetzt hier wirklich mal nach vorne gehen, dann schauen wir mal zum Beispiel im Jahr 2044 oder 2040, ich bin mir nicht sicher, was von beiden, das wird das erste Jahr sein, wo nur noch knapp 0,1 Bitcoin ausgeschüttet wird. Das heißt, momentan sind es 3,125 Bitcoin und in knapp 20 Jahre sind es hier nur noch knapp 0,1 Bitcoin. Das sind 0,098 Bitcoin, irgend sowas. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir kaufen uns heute 0,1 Bitcoin und 0,1 Bitcoin sind jetzt irgendwie so 6.000, 7.000 Euro. Das heißt, 6.000, 7.000 Euro können sich noch relativ viele Leute leisten. Wir nehmen jetzt wirklich 6.000, 7.000 Euro, kaufen damit Bitcoin und dann warten wir 20 Jahre, dann haben wir eine komplette Blockausschüttung. Und das ist wirklich crazy, weil in den nächsten 20 Jahren wird die Hashrate so massiv steigen. Das heißt, die Hashrate wird sich nicht verdoppeln, sondern die wird exponentiell wirklich in die Decke schießen. Und mit heutiger Kaufkraft von 6.000, 7.000 Euro können wir quasi hier eine komplette Blockausschüttung uns jetzt kaufen. Und in 20 Jahren wird die ganze Welt um diesen einen Block meinen. Und wir können jetzt hier mit 6.000, 7.000 Euro wirklich voll am Start sein. Und das ist wirklich crazy, wenn man sich das überlegt. Und wenn man hier sogar noch mal einen Schritt weiter geht. Das heißt, wir kaufen jetzt zum Beispiel hier einfach einen Kaffee oder eine Cola oder sowas. Die kostet umgerechnet irgendwie 10 Euro. Und wenn wir einfach mal, sagen wir mal, so 80, 90 Jahre vorangehen, irgendwann wird die Blockausschüttung von Bitcoin so klein sein und wird quasi der heutigen Kaufkraft von einer Cola entsprechen. Das heißt, in 80 oder 90 Jahren wird die ganze Welt Bitcoin-Mining betreiben, sich gegenseitig betteln für die Bitcoin, die du jetzt auch kaufen könntest, wenn du dich entscheidest, keine Cola zu kaufen, sondern anstatt eine Cola zu kaufen, Bitcoin zu kaufen.
Ja, interessant. Also ich meine, soweit ich weiß, ist ja das mit dem Mining am Ende des Tages so, klar, der Block-Reward wird irgendwann sehr, sehr klein werden, aber das Mining wird trotzdem nicht komplett ausfallen. Den einen Grund hast du gerade genannt, weil der Preis dann immens gestiegen sein wird, aber der andere
Grund ist auch... Genau, man muss dazu auch sagen, die Miner, die finanzieren sich auch aus den Transaktionskosten. Fies, das ist halt jetzt hier immer ein sehr geiles Beispiel, wenn man die Transaktionskosten weglässt, aber es wird sich ja irgendwann flippen, dass die Miner sich vor allem über die Transaktionskosten halten. Deshalb ist das Beispiel hier auch nicht ganz 100% korrekt, aber es zeigt halt einfach hier die Knappheit von Bitcoin und dass halt schon sehr, sehr kleine Bestände von Bitcoin, vor allem wenn man halt einen langen Zeithorizont hat, definitiv lebensverändernd sein können. Mhm.
Jetzt haben wir ganz, ganz viel über Store of Value gequatscht und über Kurse und Zahlen und so weiter und ich teile das alles mit dir, aber ich möchte noch so ein bisschen auf das Bitcoin Hotel im Speziellen und als Medium of Exchange raus, weil das ist im Endeffekt doch das, das es ausmacht, weißt du, das ist ja genauso wie wenn man sagt, Gold hat einen spezifischen Nutzen, weil wir benutzen das als Schmuck. Aber was ist zuerst da, dass Gold Wertaufbewahrung ist oder dass die Leute, also benutzen die Leute es als Schmuck, weil es als Wertaufbewahrungsmittel dient, oder benutzen oder war die Schmuckfunktion zuerst da, weil es so ein schönes leuchtendes Metall ist? Also ich denke tatsächlich, der Store of Value war zuerst da, und ich denke, bei Bitcoin ist auch schon eines der essentiellsten Dinge, dass man Bitcoin eben als, wie es im White Paper schon steht, Peer-to-Peer-Cash-System benutzen kann. Natürlich, wir können jetzt sehr, sehr lange, ich möchte auch nicht zu tief ins technische Detail gehen und darüber sprechen, ist jetzt Lightning die Variante, oder braucht es vielleicht als Skalierung irgendwann noch einen Third Layer und so weiter. Das sind alles Diskussionen, die gehen sehr, sehr tief in technische Details, die würde ich den Informatikern überlassen, aber ich denke, die Popularität, die Bitcoin hat, die kommt ein bisschen durch seine Fanbase, durch seine Community, durch den kleinen Hodler, den du im Hintergrund hast, und dadurch, dass einfach konkrete Leute dabei sind, durch die Fiat-Matrix-Brille, genau, dass einfach Leute da sind, die Bitcoin adaptieren und die Bitcoin einem direkten praktischen Nutzen zuführen. Ist es bei dir schon so, dass, also ich gehe mal davon aus, schon einige Leute kommen extra nach Plochingen, wenn sie dich kennen oder wenn sie euer Bitcoin-Hotel im Allgemeinen kennen. Aber es wird ja sicherlich genügend Leute geben, die immer noch nach einem ganz normalen Hotel irgendwo in der Nähe von Stuttgart suchen, zu euch kommen und dann georange-pillt werden, oder? Hast du da irgendwie ein paar praktische Anekdoten auf Lager? Mhm. Ist ja bestimmt schon passiert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Ding, du kommst halt an Bitcoin im Endeffekt nicht vorbei. Und das Ding ist ja, du musst ja oftmals auch 2-3 Mal vorbeilaufen. Wir hatten auch schon Stammgäste, die sind 2-mal gekommen, 3-4 Mal. Und irgendwann fragen sie dann halt nach. Und das ist ja auch im Endeffekt genau das Ding. Es ist sehr, sehr schwierig, proaktiv auf Leute zuzugehen. Du hast bestimmt auch selber schon gemerkt, wenn du einfach rausgehst auf die Straße, sagst, wow, ich habe hier den heiligen Gral gefunden, kauft jetzt alle Bitcoin und damit sind alle Probleme gelöst. Ist jetzt übertrieben formuliert, aber das ist ja, das kommt
meistens. Ich mache das fast täglich.
Ja, klar, aber du siehst vielleicht, deine Erfolgsquote ist nicht so hoch, wie wenn die Leute auf dich zukommen. Wenn die Leute zu dir kommen und sagen, hey, hier, Panzer, lass mal eine Stunde über Bitcoin quatschen, ich habe hier die Frage, dann ist wirklich deine Zeit, wo du wirklich voll reinschlagen kannst, weil das ist halt immer die Ausgangssituation. Wenn die Leute auf dich zukommen, bist du immer in einer viel, viel besseren Ausgangssituation. Und das ist halt im Endeffekt das, was wir machen. Wir gehen nicht proaktiv auf die Leute zu, aber es ist halt so unterbewusst, schwingt halt das Bitcoin-Thema immer mit. Und es gibt dann auch viele Leute, die haben schon den Bitcoin-Standard gesehen im Zimmer und haben dann gesagt, hey, das nehme ich jetzt mit, das will ich auch kaufen, das will ich daheim weiterlesen oder sowas, weil wir zum Beispiel überall Bitcoin-Bücher in allen Hotelzimmern und so weiter haben. Und das ist dann auch ziemlich cool, wenn du wirklich so die Aha-Momente bei den Leuten siehst. Aber das, was ich halt merke, was eigentlich am krassesten skaliert, ist halt eigentlich gar nicht das Hotel, wenn man ehrlich ist. Am krassesten skaliert, klar, der YouTube-Kanal. Ich meine, wenn du hier ein paar Millionen Views hast und quasi Millionen, da gucken Leute aus Thailand, aus China, aus Spanien, überall, selbst im Ausland gucken da Leute zu. Das skaliert halt nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Aber im Endeffekt hat halt jeder so seinen eigenen Weg, wie man quasi Bitcoin an die Leute bringen kann. Und was halt immer im Endeffekt die Erfahrung ist, ja, sei im Endeffekt bereit, platzier dich als der Bitcoiner. Du machst es ja auch mit deinem YouTube-Kanal und so weiter. Und wenn dann die Leute Fragen haben, die werden dann schon auf dich zukommen. Und im Endeffekt kann man es einfach nur so machen, wie Gandhi sagt, be the change in the world. Du kannst im Endeffekt vorleben, aber du kannst den Leuten nicht vorschreiben, was sie machen sollen.
Bei YouTube ist mein Problem so ein bisschen, das ist halt, die Einstiegshürden sind wahnsinnig gering. Auf einen YouTube-Kanal zu klicken kostet nichts, und es gibt zig YouTuber, die Content über Bitcoin bereitstellen, aber, und das begegnet mir häufig als Argument von No-Coinern, die, du siehst die zum ersten Mal und Leute sind halt sehr bargeldaffin. Sie sagen sich, ja, das sind Münzen, so, die kann mir nicht einfach mal so jemand wegnehmen. Und dann komme ich mit dem Argument der Inflation und dann versuche ich Bitcoin anzubringen. Und dann sagen die Leute, ja, aber ich möchte was physisch in der Hand hier haben. Und das ist halt das, was das Hotel macht, was ein YouTube-Kanal halt nicht kann. Dort setzt du dich hin und erklärst durchaus wichtige Themen und so weiter. Aber die Einstiegshürde ist halt gering und die Leute können genauso gut wieder abschalten. Dann sind sie wieder in ihrer Welt und morgen gucken sie, ach, was weiß ich, irgendjemanden, der keine Ahnung hat, und so Tagesshow-Leute, und die erzählen einem was vom Pferd, und dann ist das ganze Thema für sie wieder gegessen und sie glauben, da werden ernsthaft Argumente gegeneinander abgewägt, während wenn du in deinem Bitcoin-Space, in deiner eigenen Welt bist, dann spielt das irgendwie doch überhaupt so gar keine Rolle. Ich meine, ich war hier bei, als Mises Karma das Event gemacht hat, war ich bei dir im Hotel. Und ich finde das halt einfach ein Anreiz. Ich kann meine Getränke bei dir in Bitcoin kaufen. Ich kann meinen Kaffee dort kaufen. Und natürlich wird das alles auf eine Art und Weise zelebriert, aber ich bin dort in dieser Welt eben. Eigentlich ist das ja absurd, oder? Ich weiß nicht. Das ist das langweiligste Ding auf der Welt. Ich benutze das Zahlungsmittel doch nur als Austausch für reale Güter. Und trotzdem wird das Zahlungsmittel selbst gefeiert. Wie absurd ist das eigentlich?
Aber das, was die Leute feiern, ist gar nicht unbedingt so arg die Zahlung, weil die Leute, die kommen auch nicht zu dir, um jetzt unbedingt, okay, es gibt viele Leute, die kommen extra her, die machen hier ihre Lightning-Zahlung und so weiter, aber die Leute kommen nicht her, weil man hier mit Bitcoin zahlen kann, sondern weil wir Werte vertreten, mit denen sie quasi übereinstimmen. Das heißt, du gehst zu einem Bitcoin-Händler nicht, weil du da jetzt mit Bitcoin zahlen kannst, sondern weil du ganz genau weißt, der denkt freiheitlich, der ist vielleicht nicht irgendwie, der geht nicht mit dem ganzen Brainwashing, was in den Medien dir beigebracht wird, mit. Der ist hier wirklich für quasi Freiwilligkeit, nicht für Zwang und so weiter. Und deshalb sympathisiert man auch mit anderen Bitcoinern, weil die einfach ähnlich denken, weil es hier eine Wertebasis gibt. Und selbst wenn jetzt jemand hierher kommt und im Bitcoin-Hotel übernachtet, weil das gibt's auch oft den Fall, und dann mit Fiat-Geld bezahlt, weil sie einfach sagen, sie wollen ihre kostbaren Bitcoin nicht ausgeben, dann hat man hier trotzdem einen extrem guten Wertelayer, einen Wertekonsens. Und das ist halt wirklich die Power von Bitcoin, dass es hier quasi um viel, viel mehr geht wie um ein Zahlungsmittel. Und deshalb wird auch Bitcoin so zelebriert. Keiner zelebriert Bitcoin, weil jetzt hier irgendwie man mit dem Lightning Network instant Geld hin und her senden kann, sondern die Leute zelebrieren Bitcoin wegen der Freiheit, wegen der Zensurresistenz, wegen der Transparenz, wegen der Chance, die hier Bitcoin gibt, weil es halt im Endeffekt einfach komplett andere Anreize schafft. Auf einmal lohnt sich Sparen wieder. Auf einmal musst du nicht mehr in so einem Ponzi-Schuldgeldsystem im Endeffekt deine Energie rein investieren. Ich meine, wir gehen jeden Tag arbeiten und die Leute gehen arbeiten für Geld, das jemand anders im Bunker einfach aus dem Nichts drucken kann. Ich meine, wie pervers ist das? Und das ist halt einfach im Endeffekt die Power von Bitcoin, dass wir hier nicht irgendwie ein Zahlungsnetzwerk haben, sondern dass wir hier eine Wertebasis haben, ein Wertelayer, das uns alle eint.
Ja, also ich wollte um Gottes Willen auch nicht das Zahlungsnetzwerk mit Bitcoin verwechselt wissen. Das ist, es sagt ja auch niemand, PayPal wäre der Euro. Nein, das ist ein Anbieter, klar. Also das macht schon einen Unterschied. Jetzt hat vor kurzem das BKA, nachdem so Internet-Piracy-Seiten wie Movie4K und KinoX.to und weiß ich nicht, die haben 50.000 Bitcoin verkauft, also quasi die deutsche Regierung. Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Ich habe mir gedacht, OMG, das ist wieder typisch für Deutschland. Aber auf der anderen Seite hätte es mich fast schockiert, wenn sie die Bitcoin behalten hätten, weil das hätte halt einfach nicht ins Narrativ von Deutschland gepasst, was hier aktuell abgeht. Das heißt, ja, es ist auf der einen Seite eine Katastrophe, auch für Deutschland. Im Endeffekt, das ist wie so von wegen, du, sagen wir mal, Champions-League-Finale und jetzt wirklich auf einmal das Tor ist komplett frei. Du musst im Endeffekt den Ball nur noch reinschieben und dann sagst du, nee, kein Bock.
Ich schieße lieber ein Eigentor.
Ich schieße lieber ein Eigentor. Im Endeffekt, so kann man sich das so ähnlich vorstellen. Deutschland war, glaube ich, die viertgrößte Nation mit Bitcoin und jetzt halt ganz krass. Ich gehe mal davon aus, schreibt es gerne mal in die Kommentare unten, wahrscheinlich 50% der Zuschauer, ich weiß nicht, wie viele du hast,
aber wahrscheinlich... Du hast deinen YouTube-Stil schon so professionalisiert, da muss ich mir noch eine Scheibe von abschneiden.
Ja, aber wahrscheinlich 50% von den Zuschauern, die jetzt hier zuschauen, haben jetzt wahrscheinlich mehr Bitcoin als die deutsche Bundesregierung. Und das muss man sich mal geben, dass hier quasi eine Wirtschaftsnation, die irgendwie hier wirtschaftlich mit großen Nationen, mit den USA und so mithalten will, dass die einfach Wohlstand für Generationen aus den Händen geben und das im Endeffekt gegen Klopapier tauschen. Ich meine, was ist der intrinsische Wert von Fiat-Geld? Du kannst als Klopapier irgendwann verwenden oder als Tapete im Endeffekt. Das heißt, du tauschst hier was absolut Begrenztes gegen Klopapier. Das muss man sich einfach mal geben. Das ist einfach eine historische Fehlentscheidung. Jetzt gibt es auch viele Leute, die sagen, okay, das BKA würde dazu gezwungen, das sind bürokratische Dinge und so weiter. Ich meine, die EU und so weiter und auch Deutschland und so, wenn irgendwas hart auf hart kommt, in Corona-Zeit hat man es auch gesehen, wie die einfach alles aushebeln konnten und so weiter. Das heißt, wenn es einen Wille gibt, dann gibt es ja auch immer einen Weg. Und Klar, jetzt ist die offizielle Statement, ja, Sachsen musste das verkaufen wegen dem BKA und das war einfach irgendwie bürokratisch und es war ein Notfallverkauf. Das heißt, im Endeffekt, man musste es möglichst schnell verkaufen, weil Bitcoin halt Volatilität hat. Und wenn ein Asset volatil ist, dann sind halt einfach in den Statuten nicht irgendwie so geschrieben von wegen, dann muss man es möglichst schnell veräußern, damit einfach quasi mal abgesichert ist gegen die Volatilität. Und was ist jetzt passiert? Seitdem Deutschland Bitcoin verkauft hat, ist jetzt Bitcoin sogar weiter gestiegen. Und was auch ganz, ganz krass ist, Deutschland hat ja sogar sehr, sehr viel Slippage kreiert, weil durch das, dass die das quasi announced haben und so weiter, gab es erstmal Panik im Markt, der Preis ist nach unten gegangen. Das ist halt im Endeffekt das Ding, wenn du irgendwie einen Bitcoin an der Börse verkaufst, das kannst du easy machen, schickst du zur Börse und verkaufst du. Aber wenn du im Endeffekt das ganze Orderbuch hier quasi überflutest oder im Endeffekt leer kaufst, je nachdem, ob du kaufst oder verkaufst, dann kreierst du quasi für jeden weiteren Verkaufspreis, den du hast, kreierst du quasi einen schlechteren Preis. Das heißt, wenn man sowas wirklich smart macht, dann müsste man sowas über einen Zeitraum von einem halben Jahr, von 2, 3, 4 Monaten machen und dann am besten auch OTC, das heißt over the counter, nicht an der Börse, sondern wirklich direkt an irgendwelche anderen Millionäre oder Milliardäre, die Bitcoin verkaufen, dass quasi der Preis hier nicht beeinflusst wird. Weil wenn hier Deutschland einfach Bitcoin zu Coinbase schickt und im Endeffekt alles verkauft, dann gibt es hier ein viel zu großes Angebot am Markt und dann steigt halt hier auch der, dann sinkt halt hier auch der Preis und dann für die nächsten Verkaufstranchen bekommst du schon wieder einen schlechteren Preis. Und ja, im offiziellen Statement steht, dass irgendwie 90% OTC verkauft wird, aber ich kann mir das gar nicht so wirklich vorstellen, weil man hat hier schon gesehen, dass hier wirklich der Preis schon auch bei den Kursverkäufen und so schon nach unten gesackt ist und so weiter. Das heißt, auch selbst Michael Saylor und so, wenn der so große Mengen kauft, mehrere Milliarden Bitcoin oder so, der macht das nicht einfach zack, smash buy und er kauft das ganze Orderbook leer, sondern da gibt's Algorithmen, die das schon ganz klar definieren. Die gucken zum Beispiel, okay, wie ist das Verkaufsvolumen an einem Tag? Und wenn hier an einem Tag sehr viele Leute verkaufen, dann kauft hier Michael Saylor quasi direkt denen die Bitcoin ab. Und wenn es an einem Tag einfach kein Verkaufsvolumen gibt, dann kauft auch Michael Saylor an dem Tag nicht, sondern dann wartet er vielleicht nochmal einen zweiten, einen dritten Tag ab, bis wieder Verkäufer da sind. Und wir haben jetzt halt glücklicherweise gesehen, dass gleichzeitig zu dem Verkaufsdruck auch die Bitcoin-ETFs sehr massiv eingekauft haben. Mr. 100 hat wieder fleißig eingekauft und so weiter. Und deshalb ist der Preis auch nicht ganz so krass gefallen. Das war quasi mehr die Panik vor dem Verkauf, genauso bei den Monbox-Verkäufen, war es auch mehr die Panik davor. Im Endeffekt real gesehen ist dann gar nicht so viel passiert und es hat sich jetzt auch wieder relativ gut stabilisiert. Aber wenn wir jetzt einfach mal, sage ich mal, 10 Jahre vorausgehen und wir gehen einfach mal davon aus, heute hat Deutschland 50.000 Bitcoin und jetzt gehen wir mal 10 Jahre voraus. Der Preis von Bitcoin hat sich nicht verdoppelt, sondern hat sich vielleicht vier oder für fünf oder versechsfacht. Und jetzt sind wir in einem Bitcoin-Standard und jetzt merkt Deutschland, scheiße, wir sind in einem Bitcoin-Standard. Um mithalten zu können, müssen wir jetzt auch wieder eine Bitcoin-Position aufbauen. Wir hatten damals 50.000 Bitcoin, haben die quasi für Pennies verkauft und müssen jetzt für das 10- oder für das 20-fache die gleichen Bitcoin wieder einkaufen, um einfach hier global mithalten zu können. Und das ist halt im Endeffekt das Ding, wo ich sehr, sehr stark davon ausgehe, das geht nicht nur Deutschland so, das geht auch ganz vielen anderen Leuten so, die vielleicht mal Bitcoin hatten und dann 2017 verkauft haben und dann im Endeffekt hier irgendwie für 1.000 Euro Bitcoin gekauft haben und für irgendwie 10.000 haben sie es dann verkauft, haben sich gedacht, wow, geil, 10x, richtig fette Gains gemacht, aber einfach, wenn du mal 10 Jahre vorausgehst, ist halt Bitcoin nicht mehr bei 10.000, nicht mehr bei 17.000, sondern vielleicht bei 500.000, bei 1 Million. Und ja, jetzt sieht's so aus, wie Deutschland cool, hat hier fette Gewinne gemacht, aber in 10 Jahren wird's halt so aussehen, wow, Deutschland, jeder lacht über Deutschland, was sind das für Loser, die haben damals bei 60.000 US-Dollar Bitcoin verkauft und die Anzeichen, dass in den nächsten halben Jahr bis Jahr der Bitcoin-Preis steigen wird, die sind so gigantisch, also jeder Blinde kann quasi momentan das sehen, dass in den nächsten 6, 7 oder 12 Monaten der Bitcoin-Preis wahrscheinlich nicht fallen wird, sondern tendenziell steigen wird. Ich meine, wir haben eine potenzielle Zinssenkung, die ansteht. Donald Trump wäre ultra bullish für Bitcoin. Wir haben andere Faktoren, die Bitcoin-ETFs. Wir haben immer mehr Milliardäre, Millionäre, die sich für Bitcoin öffnen, Firmen, die auf Bitcoin-Standards gehen. Klar, niemand hat eine Glaskugel. Es kann auch runtergehen. Aber einfach, sage ich mal, wenn wir hier Chancenverhältnis abmischen, ist einfach hier, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten 12 Monaten tendenziell eher nach oben geht, definitiv höher, wie wenn die Wahrscheinlichkeit, wenn wir anschauen, dass es nach unten geht.
Ja, keine Frage. Mein Gedanke ging noch so ein bisschen in die Richtung, sie könnten es ja aufteilen. Was hatten sie, 50.000 Bitcoin? Dann hätte, wenn die jetzt allein Sachsen gehören, dann hätten sie das ja in den Kommunen aufteilen können. Das war so ein bisschen mein Gedanke. Dann können die immer noch selber entscheiden, wir verkaufen das jetzt oder nein, wir hodeln oder wir nehmen dagegen Kredite auf oder sowas. Das wäre der Gedanke. Ja. Also wenn ich jetzt der Staat wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich damit gemacht. Aber
ja, oder guck mal, stell dir mal vor, die hätten ja auch sagen können, wir behalten jetzt einfach die Bitcoin und in 10 Jahren kaufen wir ganz Deutschland auf.
Ja.
Also übertrieben formuliert, klar. Das hätte
nein, ich verstehe den Gedanken dahinter vollkommen. Und das ist ja auch, das ist auch der Gedanke, den hat Michael Saylor so formuliert. Das erste Land, das Geld druckt, um Bitcoin zu kaufen, das wird zu machen, das wird gewinnen. Und ich verstehe den Gedanken dahinter, voll und ganz. Also einfach zu sagen, so das ist das härteste Geld, was es gibt. Und darin können wir halt sparen. Das mit diesen bürokratischen Hürden, das glaube ich denen sogar zum Teil. Dass sie das tatsächlich machen mussten und dass sie gar keine Handhabe darüber machen. Auf der anderen Seite traue ich denen auch immer sehr, sehr viel Inkompetenz zu, dass sie von Bitcoin einfach keine Ahnung haben. Und was mir auch ein bisschen unbegreiflich ist, ist, wie warum die Keys rausgerückt haben. Also, weiß ich nicht. Wie stark kann man jemanden foltern, dass der einfach sagt, so, ich gebe dir jetzt meine 24 Wörter und da drauf sind 50.000 Bitcoin. Das ist schon keine Ahnung. Also ist gigantisch. Ich möchte noch eine andere Frage stellen und zwar du warst auch schon in El Salvador und da ist jetzt vor kurzem erst die Nachricht rausgekommen, Bukele, der Präsident von El Salvador hat jetzt doch angefangen, wieder Preiskontrollen zu errichten. Ich weiß nicht, wie es vor Ort ist. Ich habe das Trojanische Pferd der Freiheit gelesen und dort einiges über El Salvador gehört, aber auch von deinem Kanal und in deinem Gespräch mit Dina Seiche. Und also ihr habt schon ich weiß schon ein bisschen was über El Salvador, aber jetzt frage ich mich, geht's wieder in die Gegenrichtung oder hast du dich schon weiter darüber informiert oder was ist los da?
Ja, also ich habe das auch zuerst gesehen mit den Preiskontrollen, aber tatsächlich muss man das ein bisschen relativieren, weil, okay, wir sind uns einig, Preiskontrollen sind keine gute Lösung, aber man muss jetzt halt mal gucken, wo El Salvador herkommt. Das heißt, die hatten hier quasi das kriminellste Land der Welt, die hatten eine höhere Mordrate wie Haiti und mittlerweile ist El Salvador sicherer wie Berlin, El Salvador ist sicherer wie die USA und die haben auf jeden Fall die Kriminalität in den Griff bekommen, aber die haben da immer noch gewisse Clan-Strukturen. Und ich bin jetzt kein Insider, ich kann jetzt keine Insider-Berichte aus El Salvador geben, aber so wie ich das gesehen habe, ist es auch teilweise von den Medien wieder komplett falsch aufgenommen worden. Weil was da passiert ist, in El Salvador gibt es quasi, muss man sich vorstellen, da gibt es nicht so viele Supermarktketten und so weiter. Ist nicht so, dass es da wirklich so wie in Deutschland Lidl, Aldi, whatever. Da gibt es halt auch viele einfach so Tante-Emma-Läden irgendwo am Straßenrand und in größeren Städten gibt es dann halt eine große Super Selectors heißt das, glaube ich. Genau, Super Selectors heißt das. Und das Ding ist, bei Super Selectors ist es halt teilweise so, weil die halt quasi echt ein Monopol haben, ist es so, dass dann teilweise der Tomatensuppe 20 Dollar kostet und die können quasi die Preise auch diktieren, wie sie wollen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich stecke da nicht genau tief drin, wie jetzt das Monopol zustande gekommen ist. Aber irgendwie, das muss auch irgendwas mit Clan-Strukturen zu tun haben, irgendwie haben die es geschafft, dass sie quasi ein großes Supermarktmonopol haben. Und was Bukele jetzt im Endeffekt machen will, er will quasi das Monopol aufbrechen, indem er Preiskontrollen in Anführungszeichen macht. Das heißt, Super Selectors, die können quasi mit den Leuten gerade machen, was sie wollen. Ob die das 20 Euro, 30, 40, 50 Euro, die Leute werden das zahlen, weil wenn die an Tomatensuppe wollen, dann kommen die quasi nicht um das Monopol irgendwie herum. Und es gibt halt auch quasi, da ist schwierig quasi mit dem Zoll und Import und so weiter. Das heißt, in El Salvador ist es nicht so leicht, an so fremde Sachen zu kommen, die jetzt zum Beispiel aus den USA importiert sind oder sowas. Und deshalb gibt es da im Endeffekt keinen wirklich freien Markt. Und so wie ich es verstanden habe, will Bukele mit den Eingriffen irgendwie sowas wie einen freien Markt kreieren und will das Monopol irgendwie aufbrechen. Aber um da genaue Insights zu geben, bin ich da nicht tief genug drin.
Okay. Nee, aber ist schon mal ein guter Ansatz. Also hat mich meinem Verständnis dem gegenüber, was da passiert ist, schon mal näher gebracht. Wir sind bald bei einer Stunde und müssen langsam zum Ende kommen. Jetzt will ich dich nicht nach einer Preisprognose fragen. Sowas bringst du sowieso relativ regelmäßig. Sag vielleicht lieber noch ein paar unserer Zuschauer, die dich vielleicht noch nicht so sehr auf dem Schirm haben. Wenn Leute jetzt auf den Geschmack gekommen sind, Leute möchten ein Event im Bitcoin Hotel in Plochingen besuchen oder sie möchten, also wir verlinken natürlich Twitter und YouTube-Kanal und ja, was auch immer du sonst noch so haben möchtest. Was ist ein guter Ansatz, um bei euch unterzukommen? Was kann man für Events? Gibt es dieses Jahr noch einige anstehende Sachen? Was veranstaltet ihr so? Gib uns doch mal eine Übersicht.
Genau, und zwar könnt ihr gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen, wenn ihr einfach euch mehr über Bitcoin und so weiter informieren wollt. Ihr seid auch herzlich eingeladen bei uns im ersten Bitcoin-Hotel der Welt. Das nächste größere Event, das wird am 28. September stattfinden. Da werden wir unten auch alles verlinken, da könnt ihr dann nachschauen. Genau, könnt auch in Twitter, könnt ihr uns auch gern folgen. Und wenn ihr dann einfach sagt, okay, ihr wollt auch mal Bitcoin in der realen Welt sehen, ihr wollt mal mit anderen Bitcoinern zusammenhängen, mal auf ein Bitcoin-Event kommen, weil das ist auch tatsächlich oftmals so ein Türöffner, wenn man mal auf so ein Bitcoin-Event geht, weil viele, die machen halt Bitcoin irgendwie daheim, privat, oder sie öffnen sich vielleicht auch gar nicht öffentlich dazu. Sie haben einfach hier ihren normalen Job und ziehen sich irgendwie abends irgendwelche Bitcoin-Podcasts oder sowas rein. Aber es kann doch auch was Bekräftigendes sein, wenn man sagt, hey, man geht hier in den Step, man trifft sich mal mit anderen Bitcoinern, man geht mal in die Community oder man probiert vielleicht auch mal Bitcoin im Bitcoin-Hotel aus. Das sind alles Möglichkeiten. Wir sind hier in der Nähe von Stuttgart bei Plochingen im Schwaberländle. Und da könnt ihr definitiv mal vorbeischauen. Und wenn ihr es nicht physisch schafft, dann zumindest bei uns auf dem YouTube-Kanal.
Super. Marc, vielen Dank. Ich hoffe, wir wiederholen das mal irgendwann bei Zeiten und sprechen vielleicht über irgendein anderes Thema noch. Aber damit erstmal vielen Dank an dich.
Ich danke dir und deine Memes sind die besten.
Dankeschön.
Ja. Warte, ich habe noch eine Frage an dich. Wie lange bist du am Tag beschäftigt mit Memes?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe Tage, da bin ich in 20 Minuten fertig, weil sich mir das alles von alleine anbietet und ich die richtige Idee habe und vielleicht sind auch genügend amerikanische Sachen schon gekommen, die original sind, die ich noch nicht gehabt habe, die noch nicht jeder gesehen hat und dann brauche ich die nur zu übersetzen und an anderen Tagen bin ich 4-5 Stunden damit tatsächlich beschäftigt. Dann muss ich dafür natürlich auch die Zeit haben. Also ich kann unmöglich auch nur bei einem Meme sagen, die Durchschnittszeit ist das und das. Das ist übrigens auch der Grund, warum Arbeitswertlehre so Quatsch ist.
Ja, spannend. Dann let's fucking go.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.